Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Körbe noch heiß?
Bitte. Ey, wach, ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Das Grauen und der moralische Terror sind deine Freunde. Falls es nicht so ist, sind sie deine gefürchteten Feinde. Sie sind deine wirklichen Feinde. Meint Colonel Walter E. Kurtz in dem Film Apocalypse Now.
Ja.
Ja. Das ist ja mal ein Beginn.
Ja, heute
und
Morgen
das
schon.
Am Sonntag.
Richtig Kultur.
Oh, Kultur Apocalypse Now.
Ja, aber so richtig mal zugedroschen.
Colonel Kurtz.
Kurtz, gespielt von Marlon Brando.
In der Glatze.
Mit der Glatze. Der
ja. Oh, oh. Was für eine durchgeknallte Geschichte.
Ja, boah. Die ist völlig durchgeknallt. Könnt ihr euch noch an den erinnern, in Film Apocalypse Now? Ich meine, das muss man nicht unbedingt an einem Sonntagvormittag haben, aber irgendwie, wir erzählen gleich, warum wir auf da irgendwie drauf dahin geraten sind.
Ja.
Aber jetzt erstmal guten Morgen,
ja, jetzt,
ihr Lieben.
Aber sowas von guten Morgen.
Guten Morgen.
Wenn ihr euch von dem Schock
guten
geholt
Morgen.
Habt. Guten Morgen. Good morning, Vietnam.
Oh. Sag mal, was hast du da?
Ich weiß auch nicht. Das passt. Das ist auch mal so interessant, ne? Dass Erinnerungen, unser Gedächtnis jetzt gleich Psycho raus. Komm. Gleich raus damit. Unser Gedächtnis funktioniert ja emotionsabhängig. Und in dem Moment Emotionen, Apocalypse Now, Good Morning Vietnam, das passt, das ist bei mir in einer Schublade drin.
Ja, wie schaffe ich jetzt den Bogen zu Weintrauben, Käse, Kaffee und Vollkornbrötchen?
Indem wir sagen, dass wir in der Lage sind, eben auch unsere Welt ein bisschen einzuteilen in die Sachen, die Spaß machen, die Genuss bringen. Na, Annika kommt nicht an ihren Kaffee rein, weil das Mikrofon davor hängt. Das wird interessant.
Wenn ihr das Kleckern hört, dann habe ich den Kaffee über darüber geschüttet.
Ja, und wenn es ab und zu mal aus dem Mikrofon ballert, dann ist es auch Annika.
Ja, wir machen das immer alles kaputt. Ne? Wir haben so eine schöne Einleitung, sind voller Tatendrang und Kultur besessen und dann glibbern wir wieder ab
wir
ins profane Frühstücken. Ne?
Übrigens, nebenbei, bevor wir so richtig einsteigen in das Thema, heute ist die Folge 199. Was sagt uns das?
Na? Dass nächste Woche die große 200-Jahr-Feier stattfindet.
Und
200 Jahre.
Was da passiert?
Psychologen beim Frühstück. Was meint ihr, wie alt
Jahre.
Das Frühstück jetzt ist?
Was vor 200 Jahren schon? 200 Jahre. Mir ist gar nicht aufgefallen.
Ja,
also 200 Jahre. Ja, die Zeiten vor Podcast. Nein, 200 Folgen Psychologen war 200? 200.
Ja.
Bezogen sagen, wir haben sogar schon mehr als 200 aufgenommen, aber mein Zähler sagt, wir sind nächste Woche mit 200 dabei und das zählt. So.
Ja, das ist doch gut. Ist doch nur,
ich bin überhaupt nicht so pingelig.
Ich weiß ja auch nicht, wie lange ich verheiratet bin oder in so einem Telegramm.
Wie lange müssen
das kann
wir
ich mir
noch?
Ja auch immer nicht merken.
Wie lange müssen wir noch?
Keine Ahnung.
Dürfen wir noch?
Nein, ja.
Sei lieb. Also 200 und also wenn ihr eine Idee habt, was wir da machen sollen, dann haut raus. Ansonsten überlegen wir uns was. Aber ich habe schon die Idee.
Vielleicht sollten wir uns mal gegenseitig überraschen oder sowas.
Nee, echt?
Und uns mal alles an die Birne kleben, was wir von anderen immer schon mal nicht hören wollten.
Das ist auch Apocalypse Now. Ich lasse mir eine Glatze schneiden und spiele mit Colonel Kurtz.
So, hier, also
was? Also 200 Folge nächste Woche.
Nächste Woche wird gefeiert.
Yes. Und wir wissen auch nicht.
Keine Ahnung. Aber immerhin 200 Jahre, hätte ich was gesagt, 200 Sendung.
Und es gibt heute
Falls
Morgen
Falls ihr dazu was zu sagen habt, also nach dem Motto, Leute, macht doch mal dies oder ich finde das doof und immer sabbelt ihr rum oder kaut uns nicht ein Ohr ab oder
wollen
sowas.
Wir nicht hören. Wir wollen nur Positives hören.
Ach so, das war's ja.
Ja. Nächste Woche nur Positives.
Nur Positives,
ja,
ne?
Ja. Was ihr nachher denkt, ist uns auch egal.
Ja. Nein. Also, kommen wir jetzt zu unserem heutigen Titel. Es soll gar nicht so gruselig sein, wie das sich erst angehört hat. Aber die letzte Woche hatte irgendwie so, dass die Folge, ich hatte das Gefühl, mein Kopf sei irgendwie in den Mixer geraten. Also irgendwie, es war so gruselig, ne? Also diese ganzen Meldungen, das nimmt ja schon überhand seit Wochen, aber das war jetzt echt mit dem Erdbeben nochmal so ein Knopper obendrauf. Und diese Hilflosigkeit, ich war richtig geplättet. Und
diese Bilder auch, ne? Ich weiß ja, welches Bild du im Kopf hast oder ihr, überleg mal. Also ich habe es tatsächlich, dieser Mann, der dann da seine tote Tochter noch die Hand hält. Und dieser Riesenkerl in diesem orangefarbenen Anzug da und vollkommen versteinert und vollkommen grau.
Ja.
Und du siehst nur die Hand und das ist ein Bild, also wenn es doch für mich ein Symbol für diese, dann ist es das. Also das ist mich bis heute, ich immer noch Gänsehaut.
Ja, und man kann irgendwie, und also auf der anderen Seite ist es so, danach, also ich war, wie gesagt, wie jeder, glaube ich, von uns, hatte erstmal so richtig so dieses Brett vorm Kopf. Und dann gab es allerdings auch in den Nachrichten so Bilder von den vielen, vielen, vielen Menschen, die geholfen haben. Und komischerweise habe ich da die Tränchen gekriegt.
Da habe ich die Tränchen gekriegt.
Okay. Weil ich das war irgendwie so genau das Gefühl, was ich auch gefühlt habe, die so sich hilflos fühlen und was tue ich jetzt? Und da haben wir dann angefangen, uns eben darüber zu unterhalten. Genau. Und so dieses Gefühl, das ist, dass man öfter hat, darum Apokalypse, ne? Also dass wirklich irgendwie um dich rum lauter Müll passiert und du das Gefühl hast, erstmal, nur ist auch mal gut, wieso noch mehr Müll? Und dass du das Gefühl hast, also zu einem kommt jetzt noch das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und irgendwie
hängst du da und denkst immer nur,
was mache ich jetzt? Und das ist ja egal, ob das jetzt solche Riesenkatastrophen sind oder ob es persönliche Katastrophen sind im kleineren privaten Kreis oder gleich alles zusammen. Es ist egal, ob das jetzt im Ahrtal war oder ob das jetzt irgendwo eine Explosion oder eben so oder da ist oder hier ist. Immer wieder, und wir werden konfrontiert mit diesen Bildern und irgendwie hat man doch immer irgendwie Mühe, sich wieder ins eigene Leben dann oder so auch wieder rauszuwobbeln. Und irgendwie, ich bin ja ein sehr humorvolles Kerlchen, ich möchte auch meine Lebenszeit genießen und ich will nicht das Gefühl haben, die ganze Zeit da niederzuliegen und vor mich hinzugreien und zu sagen, oh Gott, das geht da geht es den Leuten so schlecht und so. Deshalb ist es eben so toll, wenn man da was machen kann. Oder wie kommt man aus solchen Fallen raus? Weil es schadet einem letztendlich nur selbst, wenn du dich dann völlig hängen lässt. Was aber irgendwie
das ist ein Riesenthema, Riesenaufgabe auch für heute. Ja. Es ist, also ich meine, wir haben jetzt eben dieses fürchterliche Erdbeben ganz aktuell. Aber denk dran, natürlich eigentlich seit Beginn des Krieges in der Ukraine.
Ja, klar.
Und damit verbunden mit den steigenden Preisen in allen Bereichen.
Ja. Wir hatten ja schon mal eine Sendung gemacht über Krisen. Aber dies ist jetzt noch so die Hilflosigkeit und die man noch, also es versuchen ja alle irgendwie zu helfen.
Ja.
Das war schon bei der Ukraine so und so weiter. Das ist einfach so, mit Aktivität kriegst du wieder so ein bisschen Kontrolle zurück.
Das,
du hast ja immer das Gefühl, du bist hilflos, du kriegst die Kontrolle nicht.
Ja.
Ne?
Und da finde ich schon mal so zwei Riesendinger genannt, wie du aus diesem Blues rauskommen kannst. Ich habe jetzt auch ganz aktuell, ich habe natürlich auch Klienten und Patienten und denke da so an eine Familie, ganz aktiv, ganz lieb und selbstständig und arbeiten und machen und tun. Und so als kleiner Selbstständiger dann auch das Gefühl, wow, wie schaffe ich das denn noch alles? Also wie kriege ich das auch in dieser, nicht nur wegen der Weltlage, auch, ich muss aussehen, wie komme ich denn klar, auch mit dem Geld und mit den Aufträgen. Die Kunden bezahlen nicht mehr so regelmäßig, wie es eigentlich sein soll. Warte mal, ich muss mal eben Annika helfen, weil die kriegt ihr Tablett mit dem Käse nicht rüber.
Ja.
Käse mit Träubchen nur nebenbei, ne? Haben wir schon gesagt, oder?
Ja.
Bis heute zum Frühstück.
Und zwar, es hat ein Blauschimmel.
Ein Blaufimmelkäse.
Ja. So, erzähl weiter.
Und der Vater von der Familie, auch ein ganz netter Kerl, aber auch ein sehr großer und sehr, sehr mächtiger Mann, der hat richtig den Blues und zieht damit auch die ganze Familie runter. Weil wenn die abends dann zusammensitzen, so eine große Familie, dann erzählt er über das Elend. Nicht natürlich. Nur in der Welt, sondern auch, was ihm so im Job widerfahren ist. So dass die Frau von ihm sagt, oh, ich kann das nicht mehr hören, der zieht mich so runter. Mhm. Wahnsinn. Aber so, was Annika gesagt hat, dieses Gefühl von Kontrolle und ich bin dem Leben nicht so ganz schutzlos ausgeliefert und ich kann was tun, das ist wichtig und deswegen sind natürlich Spenden wichtig und deswegen ist es wichtig, dass man auch, wer es denn mag, in seiner Art, jeder in seiner Art, auf die Straße geht, sich organisiert, whatever, und nicht mit diesem, hilft doch sowieso nichts, ist doch nur ein Tropfen auf heißen Stein, auch viele Tropfen höhlen den Stein. Ne?
Naja, das ist eben, wenn viele das machen. Ne?
Ja, und dann passiert auch was. Und zumindest ist auch subjektiv das Gefühl, ich kann was tun, genauso wie, bitte, wir fangen jetzt schon an mit Rasching, die sind mir einfach wichtig, nicht nur sich mit Leuten umgeben, die in den gleichen Blues mit einstimmen, das können wir nämlich gut. Annika und ich haben ja vor Jahren das Buch In Deutschland hat nicht Jammerland geschrieben. Und wir Deutschen, trotz allem Erfolg, können sehr gut jammern. Und das ist so ein Jammervirus. Also es ziehen sich auch diese Menschen auch noch an, die praktisch alles schlimm und alles fürchterlich finden.
Kennt ihr doch auch sicher. Wenn du jemandem erzählst, ja, also Mensch, und ich habe da so und das ist dies und jetzt ist auch noch, dann ist garantiert in eurer Umgebung der Nächste so, aber bei mir ist es jetzt. Und dann kommt noch eine Geschichte obendrauf.
Ja.
Das macht so richtig fröhlich.
Aber da fühlen sich auch viele, kenne ich auch, da fühlt man sich so aufgehoben und so wohl, weil ich bin ja auch da, ich bin ja nicht allein. Wir verstehen uns. Mhm. Und dann kommt also eine Geschichte und noch schlimmer als die andere. Unser Gehirn nimmt es aber wahr und nimmt es auch als Bedrohung wahr. Mhm. Ist ja jetzt, ich springe jetzt mal, ist ja generell so, dass wenn Gefahren, ob das nun Meldungen sind im Fernsehen oder in der Realität, wenn dir beim Autofahren irgendwie jemand wieder die Vorfahrt nimmt oder weiß der Geil was, oder du wirst krank oder so. Ich habe übrigens immer noch Husten. Dass unser Gehirn das automatisch wahrnimmt und auch nicht verdrängt oder sowas, sondern das ist so ein bisschen unser evolutionäres Überbleibsel. Gefahren first. Schlechte Meldungen first. Mhm. Und ich habe jetzt mal wieder im anderen Zusammenhang gelesen, dass wenn du Kritik erntest, dass du, egal ob jemand dich vorher gelobt hast oder dich vorher toll gefunden hast, wenn der dann irgendwie eine Kritik und sagt, aber das und jenes könntest du vielleicht besser machen. Mhm. Oder da fand ich dich nicht so toll. Oder so, änder doch das nochmal, dann wird es noch besser. Der kann 5-mal vorher dich gelobt haben. Eine Kritik, die macht alles wieder zunichte. Du denkst ja nur an diese eine Kritik. Mhm. Das nennt man so ein Fehlerbias. Also wir haben so ein
Das nennt man wie?
Fehlerbias oder Bias. Also dass wir letztendlich... Fehler.
Ich hab's immer noch nicht verstanden.
Ja, Bias. B-I-A-S.
Ja, und das davor? Feder.
Fehler.
Fehler!
Mann. Ich
nimm die Wolldecke aus dem Mund.
Das ist noch zu früh.
Ja.
Dass wir also auf dieser Fehlergrundlage ganz, ganz hellhörig hören und ganz viel auch hier. Ja,
also
und
merkt euch das gut, ihr Lieben. Mhm. Wenn ihr uns irgendwie was an Klaren fahren wollt hier, eine Kritik
es.
Oder so. Fünfmal loben. Fünfmal loben. Dann könnt ihr auch eine Kritik loswerden.
Also, aber nur eine kleine. Wir sind sensibel.
Ganz ehrlich.
Wir sind sensibel. Wir sind sowas von sensibel.
Oh Gott.
Aber echt jetzt, also das gilt für die Erziehung bei Kindern. Also du musst wenn du irgendwie rumgemeckert hast, bis du das wieder ausgleichst, so ungefähr die Zahl 5-mal loben. Also überleuchtet das. Gilt auch für Paarbeziehungen. Es gibt den Herrn Gottman, nicht Benny Goodman, sondern Gottman, ein Paarpsychologe aus Amerika, der viel geforscht hat, auch in der Beziehung. Der hat also festgestellt, dass wenn Paare im Schnitt sich wesentlich 5-mal mehr kritisieren als loben, dass deren Wahrscheinlichkeit, dass sie sich scheiden, dass sie auseinandergehen, 10-mal höher ist als Paare, die eben halt eher in Richtung Lob gehen und eher sich wertschätzen und eher liebevoll miteinander umgehen.
Aber ich finde das so anstrengend, Leute. Oh, ganz einfach. Ich muss dem ja dauernd erzählen, wie, ja, wie toll er ist.
Und wie toll er aussieht.
Gut er aussieht. Ja. Der Zwillingsbruder von Brad Pitt bei das, Geburt getrennt. Und lauter solche Sachen.
So, ne? Aber das ist ja nicht gelogen. Das ist, du musst einfach nur die
Wahrheit. Oh, mit diesem Waschbärbauch. Ja. Sowas. Mm. Ne?
Und bei mir ist es ja genauso. Also ich meine, hallo. Also mir fehlen die Worte. Also mir okay, fehlen jeden super. Morgen, wenn ich jeden Morgen, wenn ich Annika sehe, denke ich immer, wow.
Wow, ja, ich auch. Bin in den Spiegel gucken. Wer ist die alte Frau?
Nein.
Aber ich war schon also, trotzdem.
Was hat der liebe Gott sich gedacht, so etwas zu schaffen?
Ja. Ja. Ich bin eine Herausforderung.
Du bist nicht schwierig, du bist eine Herausforderung.
Immer muss ich dich loben.
Bitte.
Immer zu.
Ich mag wirklich keine Kritik. Ich nehme das mir immer sehr zu Herzen. Obwohl, ohne Kritik ist ja auch nicht, bla bla bla. Wir entwickeln uns ja weiter. Trotzdem möchte ich lieber gelobt als kritisiert werden.
Punkt. So. Aber ich habe immer das Gefühl, bei Kritik hast du so ein Durchzugsverfahren.
Gerne. Aber sie trifft. Äußerlich wie ein Baum.
Ja,
wie ein Krieger.
Wie soll ich sagen?
Wie ein.
Er macht dann immer die drei Affen.
Ja.
Auf einmal. Und dann habe ich immer das Gefühl, so, er ist nicht mehr vorhanden, der Kleine.
Sie redet von mir, er.
Ja, der da.
Er bin ich.
Er ist das, so. Ne? So kommen wir mal wieder zum Ernsthaften hier zurück.
Ja, echt?
Okay. Ja, zu wirklich wichtigen Themen.
Also aufpassen, auch erstens, mit wem ihr euch umgeht. Also wir haben ja schon mal so zwei, drei Sachen. Aktiv werden, in dem Rahmen, wie es geht. Ich weiß, das ändert nicht. Das ändert weder was an Putin, noch ändert das was an Erdbeben.
Was ich sagen wollte ist, aber ist es nicht auch gut, ab und zu mal den Frust über so Mist loszuwerden?
Gerne.
Also,
aber dann ist gut.
Ja, ne? Also einmal richtig schön
abkotzen und dann geht es dann besser vorsichtig. Das ist so die ähnliche Vorstellung, wie wenn du aggressiv bist, dann haust du erstmal in den Sandsack oder in den Käsekuchen oder in den Bauch deines Mannes, wie Annika damals bei mir gemacht hat, weil sich dabei böse die Hand verletzt hat, weil an den Sixpack schon damals.
Ich bin auf die Gürtelschnalle gekommen. Das war er behauptet Sixpack. Seitdem, ich habe mir die Hand verstaucht und er behauptet, es war her. Sein
Waschbärbauch. Und ich lüge nicht, nein. Nein, es ist so.
Die Missverständnisse in unserer Beziehung.
Die wir nie ausräumen werden. Nee, damit werden wir alt. Das werden wir uns noch irgendwann im Pflegeheim erzählen.
Du, damals warst du noch. Hast du noch mein Sixpack?
Das ist so. Das sind toll. Geschichten, die so und... Das heißt, dass uns das Ganze stresst, auch die Situation...
Ja, du stresst mich total.
So, du bringst mich vollkommen durcheinander. Ich wollte also vom Sixpack und der Gürtelschnalle. Die Gefahr, also die Vorstellung, ich muss sozusagen Dampf ablassen und dann geht es mir besser. Mhm. Also, ne, dass wenn ich wütend bin, muss ich Dampf ablassen in den Sandsack hauen, dann geht es mir besser. Wissenschaftlich, Holzweg. Weil es gibt genügend Menschen, die dann noch mal richtig aggressiv werden, noch saurer werden. Also das Testosteron meinetwegen. Dieses Aggressivitätshormon wird noch mehr gesteigert, noch mehr gesteigert.
Ein bisschen körperlich abreagieren ist ja nicht schlecht.
Also wenn ich das mache, habe ich auch tatsächlich schon gemacht. Auch ist auch schon Jahre, da hat mich mal einer so dermaßen böse beim Autofahren geschnitten, dass ich wirklich fast hinten reingefallen wäre. Ich muss mal husten. So. Und dann merkte ich, also ich war so voller Testosteron, ich bin ausgestiegen und bin erstmal ausgestiegen und bin eine Runde gelaufen. Wirklich, war, hab dann auch geflucht, bis ich merkte, der Stress geht langsam runter und dann ging es auch wieder. Also das kann schon sein, Bewegung als Stressabbau.
Was meinte ich jetzt?
Also, ne, jeder ist unterschiedlich und wenn einige sagen, mir hilft es, ja, dann mal los, aber das ist kein Allheilmittel.
Naja, man kann sich ja selber beobachten. Genauso, wenn ich eben mit Leuten darüber spreche, was mich gerade bewegt und ich spreche eben über die Krisen und das, was wir jetzt im Moment haben oder so. Oder es ist ja auch so, es gibt ja genügend Menschen, die Verwandte, Freunde und so weiter im Erdbebengebiet haben. Oder die Freundin in der Ukraine haben oder so.
Ja.
oder russische Freunde oder wo auch immer jetzt gerade richtig mhm. was Schlimmes passiert. Und gerade wenn du dann nicht weißt, was passiert, natürlich muss ich mich austauschen. Mhm. Informationen irgendwo herkriegen und so. Und natürlich, wenn ich immer anrufe und ich kriege keinen ran, dass ich dann natürlich mit jemandem drüber spreche, das ist ja. klar. Aber irgendwann muss ja auch so ein Punkt wieder kommen, gerade wenn ich dann merke, ich bin jetzt persönlich nicht betroffen. Mhm. Also meinen Verwandten geht's gut oder ich habe gar keine Verwandten da, dass ich mitleide und Mitgefühl habe, ist für mich eigentlich selbstverständlich. Für mhm. den einen oder anderen nicht, aber ich für mich ja. Aber mhm. Irgendwann muss der Punkt kommen, wo ich mir auch wichtig sein muss und meine Familie mhm. und meine Umgebung. Mhm. Insofern, dass ich dann denke, also für meine innere Gesundheit ist es gut, wenn ich versuche, eine Balance zu halten. Mhm. Und das ist eben das Beste, wenn ich versuche, aktiv zu werden.
Ja, das ist so ein Punkt auch für Widerstandsfähigkeit, mhm. für Resilienz. Das andere, versteht mich jetzt bitte richtig.
Ja, dann erklär's doch mal.
Unterm Strich, auch wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, und ich spreche es auch einfach mal für Annikas Leben, unterm Strich gibt es eigentlich mehr zu feiern als zu trauern. Habe ich mir mal so überlegt in meinem ja. stillen Kämmerchen. Wenn ich überlege, was wir alles gemacht haben, was wir erlebt haben, dass wir beide uns haben, Annika und ich uns haben, dass wir wirklich schwierige Zeiten, echt schwierige Zeiten gut bewältigt haben, dass wir noch leben, mhm. ganz banal. Das gilt es zu feiern. Mhm. So. Und das ist etwas, unterm Strich müssen wir uns doch, gerade wenn wir hier noch in einem relativ sicheren und relativ wohlhabenden Land leben können, dass wir dann unterm Strich sagen, überleg mal, sammel mal die guten Aspekte in deinem Leben. Was hast du schon alles geschafft? Mhm. Was hast du alles bewältigt? Was hast du alles erlebt? Was für gute Sachen hast du erlebt? Und dann unterm Strich sagen, ja, natürlich gibt es den Mist, das wollen wir auch nicht verdrängen, aber unterm Strich ist die Welt doch irgendwie okay.
Und das ist ein interessanter Punkt. Ich weiß ja nicht, ich habe das Gefühl, das ist so subjektiv, habe ich doch neulich schon mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, so, wir sind nur noch von Nöckerern umgeben. Es wird ja gemeckert ohne Ende. Mhm. Niemand macht irgendwas richtig. Es ist so, das Klima ist irgendwie recht forsch. Mhm. Und
stimmt.
Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, weil angesichts solcher Katastrophen und angesichts von Krieg und Elend, verdammte Kiste, wie kann man sich da über bestimmte Sachen so elendig aufregen, dass man wirklich ausflippt wegen nichts, wegen Kleinigkeiten, wo ich immer denke, nimm ein Telefon oder schreib einen Brief oder besprich das in Ruhe, dann ist das doch erledigt. Das ist doch nun wirklich Schwierigkeiten am Arbeitsplatz oder irgendwas. Da wird dann genöckert und genöckert und der Staat muss doch was machen. Und wo ich immer denke, selber machen ist auch manchmal ganz gut. Auch da wieder nicht falsch verstehen. Ich bin nicht der Meinung, dass es keine Entscheidung geben soll. Aber manches, wo immer der Ruf so laut wird, da kann man vielleicht selber auch mal ran und mit anderen sprechen oder vielleicht irgendwas regeln oder.
Genau, also allein dieses mit anderen reden, also mit anderen und nicht nur über den Blues, sondern auch überlegen, was kann ich machen. Bis hin zu etwas, und jetzt ist ein richtig harter Schnitt. Nur was ich so gelesen habe jetzt in letzter Zeit. Menschen, die im Chor singen, sind psychisch stabiler im Vergleich zu anderen Menschen, die jetzt nicht im Chor singen oder nicht ein Instrument zum Beispiel spielen, aber besonders Chor singen. Dieses Gefühl,
das macht total Spaß.
Gemeinsam und so eine Sache. Du vergisst alles, Zeit und Raum und konzentrierst dich und bekommst gemeinsam so eine schöne Sache hin, ist absolut heilsam. Kirche und Co. Haben aus gutem Grund immer weniger Zulauf. Ja, dafür gibt es andere Gruppen, die mehr Zulauf wieder haben, die in Richtung Esoterik. Aber auch damals war es eigentlich so, wenn was Schlimmes passiert ist, dann sind die Leute in die Kirche gerannt, haben gemeinsam gebetet, haben dann versucht, den Sinn oder Unsinn der ganzen Geschichte dann eben irgendeinem Gott in die Schuhe zu schieben. Und haben damit so innerlich wieder so ein bisschen Gleichgewicht geschaffen. Ja, das kann, heute gibt es Meditation, heute gibt es Yoga, Reiki, ich weiß nicht, was alles, was man so machen
viele
kann.
Viele sind ja nach wie vor gläubig, sind bloß nicht mit der Institutionenkirche einverstanden. Hm. Das gibt's ja auch. Hm. Reichlich. Hm. Nicht jeder, der aus der Kirche austritt, ist jetzt jemand, der nicht gläubig ist. Hm. Oder im Bedarfsfall oder in einer Krise sich nicht an Gott wendet. Okay. Also das ist ja alles, das sind ja ganz, dieses Gefühl, das ist ja dieses, das ist ja all diesen Situationen gemeinsam. Mhm. Dieses Gefühl, dass du in einer Krise, in einer Ausnahmesituation, in einer Situation, die dich richtig belastet, dass du das Gefühl hast, du möchtest dich austauschen, du möchtest Hilfe haben. Ja. Du hättest gern jemanden, der dich warm ummantelt.
Ja. Ja, so. Und die ständige Konfrontation jetzt mit diesem Stress, die ständige Konfrontation mit diesen schlechten Meldungen, das ist schon wirklich eine Herausforderung. Und sie löst, und das löst einfach Stress aus. Mhm. Also, was wir bei dir machen, ist, wir gucken uns wirklich am Tag Nachrichten an, abends. Und das ist gut.
Und da hat man hinterher schon immer das Gefühl, du hast jetzt erstmal so richtig eine vors Glas geknallt gekriegt. Das ist schon schlimm genug, finde ich.
Aber diese Informationsauswahl und die Informationen bündeln, also nicht, wenn man auch noch im Auto sitzt, auch noch hier alle halbe Stunde Nachrichten. Mhm. Also da wirklich dann auch mal sagen, so jetzt ist gut, ich bin informiert, ich weiß. Und dann kümmern wir uns um was anderes.
Bloß das ist ja nicht möglich. Das war weder am Anfang des Krieges möglich, noch jetzt, als die ersten Nachrichten kamen. Da ist, finde ich, da war ich natürlich aufgeschreckt und habe versucht, viele Nachrichten zu hören und mit oder zu sehen und nachzugucken. Einfach weil es solche Dimensionen hat. Und dann, sag mal, geht euch das auch so, dass ihr, wenn ihr dann solche Bilder seht und so, und dann hört man wieder, ja, und man kann nicht über die Grenze, die und die Leute sind abgeschnitten, weil die und die Regierungstruppen, bla bla bla. In dem Moment denkst du, ich sag mal, ist der Mensch eigentlich völlig besemmelt? Haben wir nicht genügend Probleme? Haben wir nicht genügend Naturkatastrophen, tägliche Katastrophen? Das tägliche Leben ist gefährlich genug. Müssen wir dann eigentlich auch noch zusätzlich aufrüsten und Kriege führen? Und ich habe keine Ahnung was. Und irgendwie unterm Strich ist wieder irgendwo Geld im Spiel, Interessen, Machtgedömel. Ich, also ganz ehrlich, ich bin immer so wütend darüber. Ich bin nicht so naiv, dass ich denke, dass man das alles einfach mit gutem Willen abschalten kann. Es ist realistisch, das sehe ich auch, dass es so ist, aber ich kann mich trotzdem drüber ärgern.
Natürlich.
Ich denke dann immer, meine Güte, jetzt den Menschen in dieser Region mit dem Erdbeben muss geholfen werden. Wieso packen nicht alle Leute drumherum, egal in welchem Staat, einen Palastwagen und auf die und alle Hilfswerke dahin und auch die internationalen, alle dahin, egal wo jetzt. Nein, dann kommen schon wieder die politischen Interessen, Grenzen und ich habe keine Ahnung was. Das ist ärgerlich, das ist nervig.
Ja, und da kann man sich auch richtig drüber ärgern. Und unterm Strich geht es wieder nur um Geld und um Macht.
Um Macht und Geld,
in Kombination so. Ja. Und das gerne von einigen wenigen, die das eben haben wollen und helfen wollen, ja. Und da meine ich auch, wenn wir beide sind uns da einig und dann ärgern wir uns auch drüber und dann ist es aber auch wieder gut. Ja. So, wir wissen es ja, aber es ist jetzt nicht ständig präsent.
Nein, weil das ist wieder der Realismus, nicht?
Ich könnte auch nicht arbeiten. Überleg mal, wir beide ja nicht, ne? Also wenn wir mit belasteten Menschen zu tun haben, es ist meine professionelle Verpflichtung, innerlich einigermaßen stabil und ausgeglichen zu sein. Also wenn ich mit diesem Blues an Beratungen, Therapien und Coachings rangehe, Gottes Willen, okay, dann kann ich mich mit den Patienten darüber unterhalten, aber das ist es nicht. Mm-mm. Also ich muss dann auch für mich, für meinen Seelenheil, es ist professionell zu versuchen, einigermaßen ausgeglichen auch zu sein.
Ja, und auch stabil, wenn du jetzt mit 8 Patienten am Tag redest, dann hätte ich wahrscheinlich, und du, es würde, das würde alles an dich so wirklich richtig rankommen, dann, und zwar jeder Einzelne, dann hättest du irgendwann einfach die Kraft nicht mehr dazu. Ja. Es passiert ja so schon öfter, dass du, dass irgendwas, dass irgendjemand dir etwas erzählt und du so, oh, das ist jetzt auch ein ganz schöner Schlag. Also den muss ich jetzt mal kurz verdauen. Aber dann braucht man auch ein paar Techniken, um dann wieder so ein bisschen in Gange zu kommen.
So, und dann gibt es sowas wie eben Supervision, wo man sich dann darüber mit Kollegen unterhält. Oder ich unterhalte mich mit Annika, mit Kollegin und Frau darüber so. Aber das ist dann auch begrenzt. Mhm. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Rat. Wenn ihr merkt, ihr seid von diesen Meldungen den ganzen Tag irgendwo beeinflusst und das überschattet den ganzen Tag, dass ihr dann sagt, nee, also jetzt heute Abend, ich unterhalte mich mit Annika, Annika darüber so, weil ich finde jetzt sowieso keine Lösung und was bringt's? Und dann heute Abend, wenn ich das dann will und Annika auch, dann reden wir darüber. Mhm. Also, dass ihr ein bisschen strukturiert, wann macht ihr diesen Sorgenblues auf, dieses Fass auf und wann nicht. Ich habe so einen schönen Satz gelesen, der passt dazu. Das Leben muss jeden Tag aufs Neue gewinnen. Dem Tod genügt ein einziger Sieg. Mhm. Das ist schöner. Mhm. Das Leben muss jeden Tag von Neuem gewinnen. Den Tod, den reicht ein einziger Sieg. Und so ist es auch. Also jeder Tag muss neu gelebt werden. Mhm. Und jeder Tag muss unterm Strich natürlich gewinnen. Sonst wären wir nicht hier. Mhm. Und dem Tod reicht, wenn du Pech hast, dem reicht wirklich ein Sieg.
Und das ist natürlich auch gut, wenn der eigene Kopf auch mit vielen Sachen voll ist. Also wo dann solche Katastrophenmeldungen oder so einen kleinen Teil einnehmen, aber wo dann auch wieder die Familie, die Hobbys, das Buch, der Lieblingstitel Musik auch eine Rolle spielen. Mhm. Man kann ja auch, das tue ich dann immer, wenn mich das so richtig runterzieht, dass ich dann ganz gezielt mir vornehme, jetzt denke ich drüber nach und in einer halben Stunde oder so, dann, oder ich besorge mir noch ein paar Informationen, denke darüber nach, ergebe mich meines Blues und dann in einer halben Stunde nehme ich mir ganz gezielt ein Buch vor. Mhm. Oder
du tauchst ja immer gerne ein, ja. Annika liest dir für ihr Leben gern.
Dann lese ich.
Ja. Du machst ja richtig Binge-Lesen, ne?
Ja, ich liebe das.
Du tauchst aber auch so und dann wirst du auch wisch, wenn du da drin gestört wirst.
Ja, dann kommt Tilly immer. Tilly reißt
dich dann raus. Wie so ein kleiner Junge, ne?
Ja. Und dann sagt er einen Satz und mittendrin hört er auf dann zu reden, weil er dann selber einen Brief liest. Da könnte ich ihm also wirklich manchmal... Sekundenkleber in die Haare schmieren.
In die Haare, dann bin ich beruhigt. Das ist nicht andere Körper. Boah. Denkst du vielleicht, was haben wir gesagt? Fünfmal loben, einmal Kritik.
Du bist niedlich, du bist super. Du bist
dreimal.
Die Liebe meines Lebens.
Viermal und?
Du siehst toll aus. Danke. So, wieder abgehakt. Ne? Und schon, siehst du, schon grinst der Alte wieder, alles prima.
So einfach ist es.
So einfach ist das, ne?
Ja. Nee, aber dieses, was wir
oder
so...
Oder auch irgendwas, was gezielt, was mir gut tut, wo ich weiß, jetzt höre ich mir mein Lieblingsstück an. Oder ich drehe eben Tosca. Ich liebe hier leider Opa, sehr zum Graus vieler Menschen in meiner Umgebung. Da muss ich da mal reinhören. Oder ich kann mir eben vorstellen, dass jemand zur Erbauung, dieses wunderschöne, alte, modische Wort, vielleicht auch eben in der Bibel liest oder Gedichte liest oder dann einfach spazieren geht oder zum Fußballspiel geht oder irgendetwas tut, wo er sich drauf freut.
Es ist egal, was. Es geht um, jetzt wieder Fachwort, um die Ressourcen, um die... Ja. Da um die Tankstellen im Leben, wo du auch tanken kannst. Und das ist wirklich sowas von egal.
Gerade wenn du noch die Verantwortung hast, meinetwegen für eine Familie oder für Eltern oder so, du musst Leute versorgen oder der Beruf ist anstrengend oder du hast eben auch einen sozialen Beruf oder so, dann ist es eben ganz prima, wenn du da auch daran denkst, dass du Ressourcen brauchst. Ne?
Also was ich gern auch mit Klienten mache, ist so ein Notfallkoffer oder Ressourcenrucksack, wie du es auch willst. Also wirklich mal ganz profan auflisten, und das könnt ihr echt auch machen. Was tut mir gut? Weil wenn du in der Krise steckst und du bist so richtig im Blues drin, dich dann aufzuraffen, was Gutes zu tun, ist manchmal gar nicht so richtig einfach, weil du weißt irgendwie, was, dann habe ich keine Lust zu. Dann hast du im wahrsten Sinne deinen kleinen Notfallkoffer und du sagst, okay, ich höre mir jetzt diese und jene Musik an. Da ist auch vielleicht ein Buch drin oder da ist irgendwas drin oder ich habe die Telefonnummer von meiner besten Freundin, ruf die an. Richtig, mach das.
Da brauchst 5 du nicht, Tafeln Schokolade. 10 Schaumküsse. Oh. Und 5 Beutel Lakritze.
Und hinterher kotzend auf Klo.
Die Kotztüte kannst du anfangen.
Ach so. Die kann ich mit. Die gehört mit den. Ja. So geklaut aus dem Flieger. Oder vom.
Nein, aber so ein Koffer. Also einen geistigen Koffer, ne? Wo ich dann auch weiß, dies und jenes Buch, das hat mir so viel Spaß gemacht. Ja. Das habe ich immer dabei. Oder liegt immer bei mir rum. Oder so. Ja. Oder was immer. Oder ihr schreibt Tagebuch. Oder was immer euch auch so richtig Spaß macht. Oder was so, na, noch mehr als Spaß, was euch so innerlich befriedigt. So.
Gibt ja manchmal auch Sachen, wenn ich liebe ja Rilke. Jetzt geht's los, ne? Also du, Annika, liebe Opern, ich liebe Rilke. Ja, ist aber so. Und der sagt, hat so wunderbare Sachen geschrieben. Und da reichen mir manchmal nur so ein paar Zeilen oder ein paar Gedichte, wo ich dann auf andere Gedanken komme. Wunderbar. Sowas wirklich auch vorm Schlafen gehen. Ne? Also nicht anfangen noch durch die Gegend zu zappen. Ne? Die meisten haben Fernseher auch noch im Schlafzimmer. Und dann womöglich noch bei irgendwelchen Nachrichtensendungen hängen bleiben. Nee. No.
Lieber die Lieblingsserie und so. Und dann, ne?
Wenn überhaupt.
Wenn das nicht gerade, ich weiß nicht, The Walking Dead. Es sei denn, ihr lacht über die Spezialeffekte. Alles gut.
Aber jetzt nochmal, dieses sich konzentrieren auf das Negative, das ist schon etwas, viele Tiere müssen das zum Beispiel machen, weil es ist überlebensnotwendig. Du musst als Tier, musst du das Negative wittern, die Gefahr wittern. Als
was?
Als Tier.
Ach so.
Tier. Weißt du? Katze, Hund, Esel, Maus. So. Die Maus muss wittern, dass der Käse vergiftet ist, bevor es irgendwie so. Wir Menschen haben die Fähigkeit, und das ist das Tolle, wir haben ja ein wunderbares Gehirn, was diese Gefahren auch relativieren kann. Und auch wirklich dann sehen kann, okay, ja, Türkei ist nicht weit weg von hier. Nein. Ukraine ist auch nicht so weit weg, aber es ist auch nicht direkt vor der Tür. Und wann hat Deutschland das letzte Mal ein Erdbeben heimgesucht, in den Ausmaßen zu meinen Zeiten nicht.
Das liegt ja genau an der Stelle, diese tektonischen Platten, die sich da verschieben.
Also bitte da auch realistisch bleiben, relativieren. Das heißt nicht verdrängen, das heißt nicht gutheißen, aber auch nicht anfangen, da geht es schon in Richtung was krankhafte an, zu sagen, ich muss jetzt, wie heißen die Prepper, ne? Ich muss mich jetzt präparieren, ich muss jetzt einen Bunker, ich muss jetzt ein dies und das.
Naja, das nimmt ja so ein bisschen zu.
Ja.
Ich habe irgendwo neulich gelesen, wie viel eigentlich weltweit monatlich oder in Amerika und in Deutschland jährlich in diese Prepper-Läden getragen wird. Ja. Das ist schon ganz schön üppig. Ja. Und es wird ja auch gefördert, dadurch, dass dann irgendwo bekannt gegeben wird, dass man sollte sich eine Notfallliste irgendwie schnappen und so Notvorräte und keine Ahnung. Ja,
wir haben ja Notfälle gehabt. Denk an die Zeiten, wo das Klopapier knapp wurde.
Ja.
Also ernsthaft, nicht nur deswegen, aber vielleicht auch ein bisschen geklärt. Deswegen, ich habe früher die Vorratshaltung gemacht und ich kaufe ja nun mal einen für uns. Ich mache das jetzt.
Weil Annika hat ihm das beigebracht. Weil es natürlich ein bisschen was damit zu tun hat, dass man nicht immer noch mal losrennt.
So, und das ist so angenehm, ne? Wenn ich am Sonntag, ich habe keinen Bock, noch mal einkaufen zu gehen und dann gucke ich, oh, ich habe ja noch Brot eingefroren, ich habe ja noch genügend das reicht ja, wenn ich Montag und Dienstag einkaufen gehe. Wie geil ist das dann?
Na, du machst immer einen Wocheneinkauf und dann gehst du noch einmal zu Fuß los, wenn du eine Kleinigkeit brauchst. Frische Sachen dann
zu kaufen, ja. Aber so etwas, da habe ich nichts dagegen.
Oder gezielt irgendwas, wenn wir was kochen wollen. Ja. Aber eigentlich haben wir einen Wocheneinkauf und das finde ich ist eine normale Geschichte. Ja. Dann hat man auch eine Übersicht darüber, wie viel Geld man ausgibt, einfach. Genau. Also zumindest für 2-3 Personen geht das so.
Das heißt, wir können jetzt nochmal zu meinen Tieren. die eben diese Warnung und diese Signale natürlich beachten müssen und dann auch weggehen und dann auch abhauen.
Ja.
Wir Menschen sind ja in der Lage, eigentlich gefährliche Situationen nach einer gewissen Zeit sogar zu anregen und aufregen können. Kein Tier würde freiwillig Bungee-Jumping machen. Aber Menschen nach einer gewissen Zeit finden sogar so viel Gefallen daran, dass sie es immer wieder machen, weil sie diesen Adrenalinkick und vielleicht den Dopaminausschuss dabei eben toll finden. Das heißt,
es sei denn, du bist ein Lemur.
Der macht kein Bungee-Jumping?
Naja, der schmeißt sich gleich von einer Palme an die nächste.
Okay. Das heißt aber, wir können Ängste und wir können Gefahrensituationen durch unsere Erfahrung, durch unser Erleben auch abschwächen und können sagen, so schlimm und so gefährlich, wie es im ersten Augenblick ist, ist es ja gar nicht. Im Gegenteil, ich kann mich sogar daran gewöhnen. Ja, ich kann sogar Chilischoten essen, wenn ich das unbedingt will.
Naja, man kann alles.
Na,
manches kann man nur auch nur einmal. Also, das ist ja eine komische Logik, die du hast.
Ja, die Logik, die ich sagen will, ist, wir sind als Lebewesen, wir Menschen sind als Lebewesen in der Lage, mit Angst auslösenden Situationen, die mit Hilfe unseres Gehirns zu analysieren und dann auch zu sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wie gefährlich ist es wirklich, muss ich da wirklich ganz weit von Abstand nehmen oder kann ich mich wieder sogar daran gewöhnen?
Ja, aber das würde dem Prinzip widersprechen, dass ich weiß nicht, wie viele Millionen Leute jeden Tag in ein Auto steigen und wie die Verrückten losrasen.
Das ist auch vollkommen
widersinnig. Und grundsätzlich 50 Kilometer in der Stunde schneller fahren als erlaubt.
Also diese Illusionskontrolle und dieses grundsätzliche Gefühl, ich habe das eben mehr unter Kontrolle, als es in Realität eigentlich ist, wie beim Autofahren. Das ist auch menschlich gegeben. Das
also
ist aber genauso, dass wir uns, entschuldige nur ganz kurz, dass wir uns in der Regel sowieso viel schöner, intelligenter und besser halten, als es im objektiven Vergleich ist. Es gibt Ausnahmen.
Ich bin eine hässliche Tonne. So.
Was? Nein, ich wollte ein Kompliment machen, Leute. Ich wollte sagen,
Nur den Wind aus den Segeln nehmen.
Den Wind aus den Segeln nehmen. Warum rede ich mit dir?
Nee, aber ich habe immer das Gefühl, viele Menschen unterschätzen auch Risiken.
Ja, sage ich ja.
Und wenn man dann sagt, Vorsicht, oder da wäre ich aber für,
soll nicht so stimmen, puff. Nee, bestimmte Sachen. Ich war vor Jahren mal, wo war ich da an der Zugspitze und habe dann gesehen, wie da Leute dann Ski gefahren sind, habe allerdings auch gesehen, wie viele dann da von der Bergrettung abtransportiert worden sind. Da war ich in der Gondel, werde ich nie vergessen. Da wollte ich dann nach unten fahren und da kam plötzlich die Rettung mit so einer Trage und mit sah aus wie ein Leichensack. Bitte jetzt nicht, nee, echt nicht, jetzt keine Leiche abtransportieren, nee, muss nicht sein, ne? Und plötzlich bewegte sich dieser Leichensack und da konnte jemand reden. Also wurde jemand abtransformiert, weil sich wieder die Haxen gebrochen hat. Also nicht, wer von der Ski laufen mag, ich kann es gut verstehen, aber Leute, ist eigentlich nichts Gutes bei, ne? Weder für die Umwelt noch für die Knochen, oder?
Ich weiß es nicht. Es ist wie bei allem, wenn du das schon als Kind oder gelernt hast oder Kurse machst und es macht dir Spaß und das ist deine Sache, ist doch das prima. Du kannst das nicht so verallgemeinern.
Nee.
Es gibt Menschen, die können Fallschirm springen und mögen das. Für mich wäre es der Albtraum des Jahrhunderts.
Ja.
Das ist einfach so. Ja. Es gibt Menschen, die sind Biologen und finden nichts interessanter, als sich mit
Vogelspinnen
zu beschäftigen. Ich würde
aber
ganz schnell laufen.
Beim Ski, zum Thema Skilaufen, wunderbar. Das Zitat von Drei Männer im Schnee von Erich Kästner, kennt ihr vielleicht? Ganz mal einfach sagt er. Und denn vor lauter Glück und Panorama schnallen sich die Menschen Bretter unter die Füße und sausen gen Tal.
Das ist süß, ne?
Ja, süß. Vor lauter Glück und Panorama. Einer unserer Lieblingsfilme, Drei Männer im Schnee
von Erich. Richtig lustig.
Ja. Also, Drei Männer im Schnee und jetzt wieder zurück zu Apokalypse Now. Wie schaffen wir das?
Ja, ist auch ein Film. Weißt du eigentlich, wann der gedreht wurde? Und von wem?
Von wem der gedreht?
Ja, wer hat den eigentlich gemacht? Weißt du das?
Oh.
Francis Ford Coppola.
Drei Männer im Schnee?
Nein, Apocalypse Now.
Ach so, ich sag ja natürlich Francis Ford Coppola.
Das Mensch, war, also Leute.
Mann, du springst aber. Ich war gerade bei Männer im Schnee.
Ja, du hast gesagt, wie kommen wir wieder zu unserem Thema zurück? Und ich habe gesagt, das ist auch ein Film, unser Thema, Apocalypse Now. Das ist ein Filmtitel.
Den drei Männer im Schnee, wer hat den gedreht?
Horst Wendt. Wisst ihr, Leute, das ist unheimlich anstrengend, wenn man solche, also intellektuelle Auseinandersetzungen und Witze dem Knaben immer noch mal
Das ist scheiße. Witze erklären ist doof. Witze erklären ist richtig, richtig scheiße.
Ja. Nee, 79 hat er, hat Francis Ford Coppola den Film Apocalypse Now gedreht. Mhm. Und das ist ja, ich finde bis heute eigentlich einer der dollsten Kriegs-Antikriegsfilme.
Ich muss sagen, ich habe den nie bis zum Ende durchgehalten.
Mhm. Ja, ist auch, der ist auch richtig stark
atomisch. Sehr unerfreulich. Ich weiß nur die Geschichte und die fand ich toll. Marlon Brando, der eben diesen durchgeknallten General da spielen soll.
Kurtz, ja.
Kurtz, der kam... also ohne Voranmeldung kam der mit Vollglatze aufs Set.
Und er war einfach auch viel zu fett. Und Coppola hat deshalb ihn die fast die ganze Zeit im Dunkeln und so, damit die Körperfülle nicht ganz so zu sehen war. Das hat aber wiederum nachher den Reiz ausgemacht.
Ja.
Dadurch ist er ja, der hockt da ja im Urwald und hat da ja so eine kleine, so ein kleines Privatreich da zwischen Vietnam und Kambodscha da gebastelt.
Ja.
Wo er dann eben eigentlich nur noch mit Terror und so weiter reagiert. Und das sagt er eben, das ist dieses Zitat, was ich am Anfang hatte. Also das sind seine besten Freunde, der Terror und die Gewalt und die Vorstellung davon, das lebt er so richtig. Und weswegen? Weil er so einen Schiss hat, wie alle anderen auch. Denn wenn du die nicht zu deinen Freunden machst, also wenn du nicht damit lebst, dann machen sie dir Angst und dann sind es deine schlimmsten Feinde. Also.
Und ich glaube, das Zitat kann sich jeder Diktator auf seine Fahne schreiben, weil jeder Diktator hat so einen Schiss und so eine Angst, deswegen diese ganzen Kontrollen, diese ganzen Folter, diese ganzen Gefängnisse, diese Angst hinter fast allen von diesen obskuren Verhaltensweisen steckt ja Angst.
Mhm.
Das würden die nie, Herr Putin hat doch keine Ahnung, nein. Der reitet mit nacktem Oberkörper durch, ich weiß nicht was.
Die Mullahs doch nicht, um Gottes Willen.
Die haben alle so einen Schiss.
Ja, und du als normal kleiner Bürger, du lebst dann mit deiner Angst vor solchen Situationen und kommst dir ganz blöd vor, weil du denkst, mein Gott, ja, ich bin hier gar nicht heldenhaft. Leute, das ist die Normalität. Jemand, der wirklich um sich keilt und Schwächere drangsaliert, der hat eigentlich richtig Angst.
Ja.
Das ist ja so widersinnig.
Ja.
Der will sich das überhaupt nicht eingestehen. Der braucht Schwächere, um sich mächtig zu fühlen. Ja. Ne?
Und da ist wieder so ein Punkt raus. Jetzt, also wir können es vielleicht sagen, aber ich möchte das Gleiche als Frau im Iran zu leben und da auf die Straße zu gehen, immer noch Riesenrespekt. Wie in einem anderen Regime auch, wo Menschen auf die Straße gehen und sagen, ich will raus aus der Opferrolle kommen. Ne? Ich will mein Leben in die eigenen Hände nehmen. Ich will mich nicht von draußen kontrollieren und drangsalieren lassen. Ich will Bildung haben. Mhm. Ich will für mein eigenes Leben sorgen. Das sind die Bausteine für ein glückliches Leben.
Und deshalb denke ich manchmal, wir haben wirklich vieles, was wir auch diskutieren müssen hier in Deutschland und vieles, was auch nicht gut läuft. Aber wir haben eine absolute Meinungsfreiheit. Du kannst dich auf den Balkon stellen und schreien, ich finde Olaf Scholz toll oder ich finde ihn total bekloppt. Da passiert gar nichts. Da hörst du höchstens 10 andere Leute von unten rufen, hast recht. Und dann ist das Thema durch. Der kommt aber jetzt nicht irgendwie einen Haufen Leute auf dich zu und du wirst, oder Sicherheits- und
Personal,
du wirst eingekerkert oder sowas.
Eingekerkert.
Oder nur, weil du ein Kopftuch oder ein Schal jetzt nicht richtig rumträgst oder irgendwie so Bullshit.
Ja.
Was für mich eigentlich auch für diese Glaubensfrage ein bisschen zu weit geht.
Mhm.
Also da darf doch jeder, wenn er ein Kopftuch trägt, kann er es ja so tragen, wie er es möchte. Also wenn jemand es sehr gläubig ist und der Meinung ist, er möchte sein gesamtes Haar bedecken, dann tut er das. Und wenn jemand es lässig tragen möchte, dann tut er das auch. Das sagt doch nichts darüber aus, wie gläubig oder wie gut ihm dieser Glaube tut oder wie oft er betet oder sonst wie.
Also ich möchte auch nicht so einen Glauben und auch nicht so einen Gott oder wie auch immer haben. der mich danach beurteilt, wie ich das Kopftuch trage.
Richtig, das ist so ein bisschen... Und
mich drangsalieren. Nein.
Ja, da denke ich, da ist es dann eben doch besser. Du lebst in einem Land, wo du freie Religionswahl hast, wo du das ja auswählen kannst, was du machst und wie du das auch machst. Das ist Privatsache. Es ist ja immer schwierig, also in früheren Jahrhunderten war ja auch Kirche und Staat zusammen, gehörten zusammen, da ist das immer sehr schwierig. Aber bei uns ist es Privatsache und das machst du, wie du willst. Und wenn du vorhast, du möchtest zum Islam konvertieren oder möchtest jetzt Buddhist werden oder keine Ahnung, oder eben aus der Kirche austreten, oder dann machst du das eben so, wie du es möchtest. Da redet dir auch keiner rein. Das ist so, wie es ist. Ja. Ne?
Nur es geht auch da wieder bei diesen Herrschaften darum, also das sind überwiegend Männer, geht es auch da wieder darum, sie fühlen sich einfach überlegen, sie fühlen sich ja erhaben. Sie haben ja den einzig wahren Glauben.
Ja,
und
ja.
Sie haben ja dieses, also sie haben so, und da gibt es auch nichts dazwischen und da gibt es auch keinen anderen daneben. Nein, also sie haben sozusagen den Glauben, die Weisheit und all das gepachtet.
Ja.
Und damit werten sie sich wieder auf und sie brauchen ja, und je mehr Gegenwehr kommt, das ist auch wieder so ein psychologisches Phänomen, je mehr der Westen dagegen macht, umso mehr rücken die zusammen und sagen, seht ihr, na, der Teufel, der, ich weiß nicht wer, die Andersgläubigen, die wollen uns ja nur zerstören, weil wir ja recht haben. Sonst würden die sich ja nicht so darüber aufregen.
Mhm.
Ah.
Ja, erinnert mich sehr an Mittelalter und andere Zeiten, die wir hier
Der Schoß ist fruchtbar noch. Ne?
Ja, also kein Problem. Ne? Mhm. Das können Menschen eigentlich überall sehr gut.
Ja.
Das ist ja das Interessante, dass es eigentlich eine Art ist, wie sie überall, wo verschiedenartige Glauben aufeinanderprallen oder wo man versucht, mehrere Glaubensrichtungen oder Auslegungen sogar auch nur in einer Gesellschaft zu haben, dass es da oftmals kracht.
Ja, genau. Weil da geht es auch wieder darum, ich will meine eigene Freiheit, ich will die Freiheit haben. Also gesund ist ja psychologisch auch gesund, ist ja das Gefühl zu haben, ich habe maximal eine Entscheidungsfreiheit und ich bin da auch handlungsfähig und ich bin kein Opfer. Ich kann mein Leben in die eigenen Hände nehmen und noch wichtig, kommen wir wieder zum Thema, meine Zukunft ist relativ sicher. Das Gefühl, ich habe meine Zukunft ist unsicher und ich weiß gar nicht, wie es weitergeht, macht auf die Dauer erstens handlungsfähig und zweitens krank.
Und ja, und das sind ja auch so existenzielle Sachen, die man dann nicht sagen darf. Also nehmen wir an, du bist schwul und lebst jetzt im Iran. Ich meine, hallo, da geht gar nichts. Das ist unter Straf, ne? Also, oder du bist, was weiß ich, du bist eben gegen eine politische Entscheidung. In Russland, in Haiti, in Nordkorea, dann hast du richtig schön Probleme.
Aber richtig.
Und du hast Probleme in Afghanistan, wenn du eine Frau bist.
Ja.
Das ist so, das sind so grundsätzliche Sachen. Da geht es ja nicht darum, dass ich mich entscheide, ich will jetzt die Haare pink färben, sondern es geht wirklich darum, das abzunehmen, was du wirklich bist.
Ja. Ja.
Du bist ja nun mal eine Frau. Und das sind eigentlich, und du bist nun mal jemand, der sich in einen Mann verliebt hat oder in eine Frau oder der Mann ist älter oder die Frau ist jünger oder keine Ahnung. Und schon passt das wieder einer Gesellschaft oder dem Drumherum nicht. Und schon gibt es Probleme.
Genau. Und deswegen, ich finde es auch da toll, die Solidarität, weil gerade was jetzt Frauen angeht, jetzt auch von westlichen Frauen, nicht nur von Intellektuellen und sowas, sondern durch alle Schichten durch, die dann eben sich auch die Haare abschneiden oder dann auch in großen Versammlungen auch immer wieder darauf hinweisen, was gerade im Iran und so weiter los ist.
Ja.
Nur umgekehrt, jetzt auch wieder auf unsere Situation. Natürlich haben wir Probleme, natürlich haben wir Sorgen und das ist Corona und Co. und all diese Sachen sind existenziell. Aber auch da wieder realistisch sehen. Was haben wir an Möglichkeiten? Wie sieht unser Leben jetzt objektiv aus?
Und es gibt ja auch Möglichkeiten, die viele Menschen woanders nicht haben. Zum Beispiel, was Hilfe angeht. Wir haben die Möglichkeit, selbst wenn die Ärzte oder ein Krankenhaus voll ist und selbst der Service ist. Ich habe einen Bericht gesehen über die medizinische Situation jetzt im Erdbebengebiet.
Oh,
da fällt einem gar nichts mehr zu ein.
Ja.
Das wir haben die Möglichkeit. Wir haben auch die Möglichkeit, mit den Problemen, die wir haben, zu einem Psychologen zu gehen. Okay, dann gibt es Wartezeit. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht gut. Aber verdammte Kiste, wir haben noch welche.
Ja, und du kannst also jetzt auch nochmal ganz konkret, also du bekommst relativ schnell, das ist keine Therapie, aber du bekommst in der psychologischen Sprechstunde unter 116, 117 kannst du dir da einen Termin holen, bekommst du doch relativ schnell zumindest 2-3 Gespräche beim Psychologen, der erstmal mit dir checkt, was ist überhaupt los, ist das, was du jetzt befürchtest, was du hast, ist das wirklich so krank, so schlimm, wie du denkst und welche Möglichkeiten gibt es da? Also bitte nutzt es, ne? Man kann das über die Kassenärztliche, über die Terminvergabe der Kassenärztlichen Vereinigung kann man das einfordern. Kann man Termine abmachen zum Erstgespräch, zum Diagnosegespräch letztendlich. Macht das.
Und man kann natürlich auch einen Psychologen auf Privatrechnung besuchen. Also bevor der Plätze frei hat und so weiter. Das ist natürlich immer eine Geldsache.
Ja,
aber wenn ich mir überlege, wie oft Leute meinetwegen irgendwas renovieren oder irgendwas zum TÜV bringen oder ich habe keine Ahnung, und wofür Geld ausgegeben wird und das darf dann überhaupt nichts kosten, das verstehe ich dann auch nicht. Also wenn es mich sehr, sehr, sehr belasten würde, irgendetwas, und ich muss einfach auf einen Platz sehr lange warten, dann würde ich doch vielleicht mal sagen, Mensch, ich gönne mir mal eine Stunde oder vielleicht, so.
Ja.
Irgendwo.
Und es gibt auch bei vielen Krankenkassen gibt es auch zur Wartezeitüberbrückung gibt es Online-Beratungen.
Ja, sowas zum Beispiel
die,
auch.
Die kostenlos also von der Kasse dann getragen werden, um den Übergang zu erleichtern. Ja. Grundsätzlich bin ich schon, das ist ähnlich wie du das Recht hast, zum Augenarzt zu gehen und zum Zahnarzt, solltest du auch das Recht haben, natürlich zum Psychotherapeuten zu gehen.
Natürlich.
Das ist immer noch so eine Sache, viel zu wenig Therapeutenplätze, also Kassenplätze für viel zu viel.
Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel keinen Termin beim Augenarzt kriegst und musst jetzt ein halbes Jahr warten und kannst nicht lesen, dann kaufe ich mir eine Lesebrille. Also zwischenzeitlich, ja, verstehst du?
Ja, als Interimslösung, ja schon.
Ja, so. Also das heißt, ich versuche ja noch irgendwas so, oder ich besuche vielleicht meine Selbsthilfegruppe, oder das meine ich jetzt. Ja. Also ich versuche ja irgendwie einen Weg zu finden, das selber zu machen, weil es möglich ist.
Ja, und weil du immer wieder, du hast dann ein Stück weit wieder das Problem versuchst du zu kontrollieren, zu lösen. Du bist wieder handlungsfähig. Und das ist eigentlich wir sind auch schon bald wieder, mein Schatz. Das ist eine Stunde, ist schon bald wieder um. Das heißt also unterm Strich handlungsfähig bleiben, realistisch bleiben, sich an die guten Sachen auch erinnern, die du in deinem Leben gehabt hast. Welche Probleme konntest du schon lösen? Was hast du für Sachen schon gemeistert? So sich mit Leuten umgeben, die nicht nur in Blues eben auch versinken, sondern die dir auch gut bekommen. Deinen Notfallkoffer zu füllen mit den Sachen, die dir gut bekommen. Und dann wieder der schöne Satz, das Leben muss jeden Tag geführt werden und es muss jeden Tag gelöst werden.
Und haltet euch von Leuten fern, die immer zu erzählen, das ist ja so schlecht, das ist ja alles so mies hier und das ist eine reine Katastrophe und das geht ja gar nicht. Und also irgendwann sagt ihr euch vielleicht auch immer im Stillenkämmerlein, ich kann das echt nicht mehr hören und geht einfach irgendwie weg, geht irgendwo in ein nettes Café, bestellt euch eine Tasse Cappuccino, freut euch dran und sagt euch, ich muss das nicht immer noch hören. Nein. Jetzt, so diese Schwarzmalerei und so. Am realistischen Fleck, ja, aber dann ist auch wieder gut.
So, genau.
Also vielleicht muss man dann auch selber für Mentalhygiene sorgen.
Ja, bitte. Na? Genau so.
Und sagen, also ich bin nicht endlos belastbar, Leute.
Nein. Genau. Und das ist auch wichtig, wenn du so einen Partner hast, der ständig mit dem Blues nach Hause kommt und dir dann die Ohren fallen, dass man auch wirklich darüber sagt, so, pass auf, Schatz, es ist gut, ich weiß es. Wir haben drüber geredet, wir haben eine halbe Stunde, wir haben Nachrichten geguckt, drüber gequatscht, gut. Jetzt kommen wir mal zur anderen Seite des Lebens.
Mhm. Und da geht es eben auch um Kleinigkeiten. Es ist ja schwierig, weil diese Dimensionen sind ja so riesig von diesem Problem. Ja. Aber in den kleinen Dingen findest du ja auch so ein bisschen findest du ja so ein bisschen, wie soll man sagen, so Frieden, Fröhlichkeit,
ja.
Happiness.
Ja.
Wenn du dir überlegst, du guckst deine Kinder an, die irgendwie wieder mal eine völlig bescheuerte Idee haben und lass dich halb scheckig, weil das lustig ist. Oder dein Partner kommt wieder aus dem Bett und sieht aus wie ein explodierter Wellensittich oder irgendwas ganz Lustiges
Wieso
passiert.
Wieso guckst du mir gerade so an?
Mäuschen. Ah, okay. Das ist so ein, sind so Sachen, da freut man sich doch dran. Das findet man gut. Und manchmal ist es eben auch ganz gut, wenn man dann einfach mal jemanden in den Arm nimmt oder und feststellt, Mensch, eigentlich ja toll, dass der und der da ist oder die und die vorbeikommt oder den und dem, da habe ich lange nicht mehr angerufen, mache ich jetzt mal.
Oder wir frühstücken mal wieder zusammen und quatschen eine Runde.
Genau. Und das bringt uns wieder zu dem Thema.
Na?
Es gibt ja diese weltberühmte Sendung.
Echt? Psychologen beim Frühstück. Mit diesen beiden da. Die haben ja nächste Woche haben sie ihre 200. Sendung. Ja. Hast du schon gesagt?
Die 200-Jahr-Feier, ja.
Ja, die 200 Jahre Psychologen. Dafür haben sie sich aber ganz gut gehalten, ne? Für 200 Jahre. Ja, finde ich auch.
Ja, finde ich auch, ne? Dann feiern wir alle zusammen das Brechfest. Ja, das Breakfast.
So. Ja, okay, ich hoffe, ihr konntet was mit unserem Gesabbel hier anfangen, ne?
Ja.
Hast du auch das Gefühl, wir sind von Stückchen auf Hölzchen?
Wie immer.
Ja, aber das ist so.
Ja, es ging ja auch um Chaos, um Apokalypse. Wir haben eine apokalyptische Sendung
angefangen
gemacht.
Und damit hören wir auch aus. Wir lassen euch ins Chaos, ihr Lieben. Und freuen uns auf die 200. Folge nächste Woche, falls ihr das nicht schon gesagt habt.
Ja, können wir nochmal erwähnen an der Stelle.
Dass wir 200 Folgen nächste Woche.
Schreibt uns, liked uns, macht was immer man da
habt
so
uns
macht.
Lieb und lobt uns.
Ja.
Ich will es fünfmal loben, einmal Kritik, ne?
Ja.
Ja. Mhm. Die können auch weglassen. Sechsmal loben ist besser.
Ja.
So.
Genau.
In dem Sinne.
Na?
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Habt eine schöne Woche.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.